Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Nach der Annullierung der Kommunalwahlen in Istanbul gibt sich die Opposition kämpferisch. Jetzt erst recht heißt die Devise, soll heißen, die CHP will ihren Wahlsieg wiederholen. Nur dieses Mal soll er noch deutlicher ausfallen. Wobei die Frage bleibt, ob Präsident Erdogan ein solches Ergebnis dann einfach hinnehmen würde. Zur Lage in der Türkei gleich ein Gespräch mit unserem Korrespondenten. Die weiteren Themen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zieht eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Immer mehr Pro-Europäer gehen auf Distanz zum ungarischen Ministerpräsidenten Orbán. Die Zahl der Analphabeten in Deutschland geht zurück. Wissenschaftler ziehen eine gemischte Bilanz zur Migrationspolitik. Doch nicht auf die Gehwege. Verkehrsminister Andreas Scheuer tritt bei den E-Rollern auf die Bremse. Millionenstrafe für Porsche im Zuge des Dieselskandals. US-Außenminister Pompeo sagt überraschend einen Deutschlandbesuch ab und Großbritannien wird an der Europawahl teilnehmen. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr geht der Frage nach, wem die Gasfunde im Mittelmeer gehören. Die Reaktionen auf die annullierten Kommunalwahlen in Istanbul fielen hierzulande deutlich aus. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach von einer nicht nachvollziehbaren Entscheidung der Wahlkommission. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich am Nachmittag besorgt, ebenso Vertreter von Wirtschaftsverbänden. Kurz vor der Sendung habe ich unseren Korrespondenten Christian Buttgereit gefragt, wie die Reaktionen in der Türkei selbst ausgefallen sind.
Also die Menschen sind gestern Abend ja schon auf die Straße gegangen, in nicht so großen Gruppen, aber es gab eine große Versammlung, wo Ekrem İmamoğlu, der ja noch Bürgermeister Istanbuls, der die erste Runde der Wahl gewonnen hatte, gesprochen hat. Ihm haben da ungefähr 10.000 Anhänger zugejubelt. Heute ist es bisher relativ ruhig geblieben. Es ist auch nicht damit zu rechnen, weil eben keine Seite ihre Anhänger jetzt auf die Straße ruft. Aber natürlich hat die Entscheidung der obersten Wahlkommission hier für viele Diskussionen gesorgt. Wenn man mit Menschen spricht, dann gibt es viele, die einfach nur entsetzt und genervt sind, dass sie nochmal wählen müssen, dass der Opposition hier der Wahlsieg aberkannt wird. Andere sagen hingegen, naja, man muss schon sicher sein, dass das Ergebnis auch wirklich stimmt und man muss jeden Zweifel ausräumen. Von daher ist es nicht schlecht, dass nochmal gewählt wird. Und wenn man in das offizielle Ankara hört, dann ist da eben ein Staatspräsident Erdogan, der sagt, diese Wahl ist eben ein wichtiger Schritt für die türkische Demokratie. Oppositionspolitiker sehen das eher umgekehrt. Die sprechen dann schon mal von einem Putsch gegen die Demokratie.
Nun war ja dieses Wahlergebnis tatsächlich relativ knapp ausgefallen. Trotzdem steht der Verdacht ja im Raum, dass es einen enormen politischen Druck auf diese Wahlkommission gegeben hat. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also die Wahlkommission wurde ja von vornherein mit lauter Anträgen traktiert, kann man schon sagen, hier und da nachzählen zu lassen. Man hat ja einige Bezirke neu ausgezählt, man hat ungültige Stimmen zum Teil neu bewertet und gemerkt, dass sie dann doch gültig sind. In der Regel war das dann für die AKP. Man hat eben damit versucht, doch noch diesen knappen Vorsprung der Opposition auszugleichen und zu drehen zugunsten der AKP. Das ist nicht gelungen, deshalb eben dann der finale Antrag, diese Wahl wiederholen zu lassen. Erdogan sprach in diesem Zusammenhang ja von einer organisierten Korruption und einer totalen Gesetzlosigkeit und Rechtswidrigkeit. Wenn man jetzt hört, was die Wahlkommission entschieden und festgestellt hat, dann klingt es nicht ganz so dramatisch. Sie begründet ja die Wiederholung der Wahl vor allen Dingen damit, dass die für die Auszählung verantwortlichen Wahlleiter in den Bezirken eben nicht ausschließlich Staatsbedienstete gewesen seien, so wie es das Gesetz seit kurzem vorsieht. Und das klingt dann nicht mehr ganz so dramatisch. Interessanterweise wird aber jetzt nur die Bürgermeisterwahl wiederholt und nicht der Rest der Kommunalwahl, also nicht die Stadtparlamentswahl und die der Bezirksbürgermeister, obwohl die ja von denselben Leuten ausgezählt wurden.
Könnte sich das Ganze nicht am Ende auch als Pyrrhus-Sieg für die AKP erweisen, wenn eben diese Wahlwiederholung dann noch deutlicher verloren geht als eben bei der ersten regulären Wahl?
Absolut, das ist das große Risiko. Man hatte auch das Gefühl, die AKP hat mit dem letzten Antrag, die Wahl eben ganz wiederholen zu lassen, auch etwas gezögert, weil sie genau das befürchtet. Und wenn man die Stimmung in der Opposition ansieht, da muss man sagen, die Gefahr ist relativ realistisch. Im Moment sind alle Oppositionsparteien jedenfalls noch Schulter an Schulter vereint und stärken İmamoğlu den Rücken für diese zweite Runde. Die Opposition ist hoch motiviert. İmamoğlu bringt seine Anhänger sicherlich zum großen Teil an die Wahlurne. Er hat inzwischen viel Unterstützung, auch von zahlreichen Künstlern in der Türkei und auch im Ausland. Also das kann sein, dass es tatsächlich ein eindeutigeres Wahlergebnis gibt am Ende, aber eben zu Ungunsten der AKP. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wird dieses Ergebnis dann von Erdogan und seiner Partei auch wirklich akzeptiert?
Christian Buttgereit zu den Kommunalwahlen in Istanbul, die wiederholt werden müssen. Mit großen Worten war vor 5 Jahren EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker angetreten. Dies sei die Kommission der letzten Chance, so hatte der Luxemburger damals großspurig betont, auch im Hinblick auf die Akzeptanz der EU bei den Bürgern. Heute nun hat Juncker kurz vor der nächsten Europawahl in Brüssel Bilanz gezogen und die fällt kaum überraschend weitgehend positiv aus. Bettina Klein.
Jean-Claude Juncker ist noch ein halbes Jahr im Amt, vielleicht sogar noch etwas länger. Die reguläre Zeit der Kommission endet am 31. Oktober und es könnte gut sein, dass sie wegen der Entwicklungen beim Brexit oder wegen unklarer Verhältnisse nach der Europawahl darüber hinaus noch weitermacht. Der Kommissionspräsident dürfte also noch das ein oder andere Mal vor die Presse treten. Trotzdem zog Jean-Claude Juncker heute Bilanz, 2 Tage vor dem informellen Gipfel in Sibiu, bei dem sich 27 Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Europäischen Union unterhalten werden. Er wechselte heute, wie stets, vom Französischen ins Deutsche, ins Englische.
Everyone does understand English. Nobody understands England, but everybody understands English.
Niemand versteht England, aber alle verstehen Englisch, scherzte Juncker mit Blick auf den Brexit einerseits und diejenigen andererseits, die sich zuvor die Übersetzungskopfhörer aufgesetzt hatten. Welche Hoffnungen und welche Befürchtungen er mit dem Austritt der Briten verbinde, wurde er im Laufe der Pressekonferenz gefragt.
I don't have fears, I don't have hopes. I was saying the other day that comparison to the British Parliament, the Egyptian Sphinx are open books.
Er habe weder Ängste noch Hoffnungen. Allerdings sei die Sphinx ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament. Wenn die Briten gehen, dann gehen sie. Wenn sie bleiben wollen, dann bleiben sie, so der Kommissionspräsident. Und er nannte als einen von 2 Fehlern, die er bedauere, sich während der Brexit-Kampagne angesichts der vielen Lügen nicht eingemischt zu haben. Das hatte er dem damaligen Premier Cameron versprochen, falsch sich daran gehalten zu haben.
I was wrong to be silent. At an important moment.
Insgesamt empfindet Jean-Claude Juncker seine Leistungen und die seiner Kommission wohl nicht so richtig gewürdigt. Der Juncker-Plan heißt nicht mehr Juncker-Plan, denn seit dieser ein Erfolg ist, nennen ihn alle Investitionsplan. Sich mehr auf die wichtigen Dinge in Europa zu konzentrieren, wovon jetzt alle reden, groß bei den großen, klein bei den kleinen Dingen, das habe schon diese Kommission versprochen und es auch so gemacht.
Nous avions promis to be big on big and small on small. Nous l'avons fait.
Zu den bleibenden Erinnerungen zählt für ihn, dass Griechenland in der Eurozone geblieben ist. Was heute selbstverständlich klingt, war es damals keineswegs.
Wenn ich jetzt die Memoiren derer lese, die dabei waren, kriege ich den Eindruck, ich hatte damit nichts zu tun gehabt. Meine Erinnerung ist eine völlig andere.
Dass die EU nach der Wirtschafts- und Finanzkrise gemeinsam wieder auf die Beine gekommen ist, rechnet Jean-Claude Juncker ebenfalls als Erfolg im nunmehr 7. Wachstumsjahr. 348 Gesetzesvorschläge der Kommission wurden im Laufe dieser Amtszeit angenommen oder gebilligt. 20 Top-Errungenschaften, darunter die neue EU-Datenschutzrichtlinie, das Ende der Roaming-Gebühren in Europa und der Verteidigungsfonds. Zu den 10 noch nicht bewältigten Aufgaben gehört noch immer die Reform des Asylsystems und der nächste mehrjährige Finanzrahmen, der eigentlich noch vor den Europawahlen verabschiedet sein sollte. Bei seiner indirekten Wahlempfehlung nahm der Kommissionspräsident dann eine Anleihe bei Immanuel Kant.
If everyone would vote like me, what would be the European Union the day after the elections?
Wenn jeder so wählen würde wie ich, wie würde die Europäische Union dann am Tag nach der Wahl aussehen? Dies, so Juncker, sollte sich jeder vorher fragen.
Der Bericht von Bettina Klein. Seit Jahren gibt es innerhalb der Europäischen Volkspartei Streit über den Umgang mit der ungarischen Fidesz-Partei und Ministerpräsident Orbán, der sich ja immer wieder deutlich von der EU und ihren Prinzipien abgegrenzt hat. Der Riss zwischen der EVP und den anderen proeuropäischen Parteien und Orbán ist inzwischen wohl kaum noch zu kitten. Aus Berlin berichtet Frank Capellan.
Peer Steinbrück, der Ex-Kanzlerkandidat, und Sigmar Gabriel, der Ex-Vorsitzende der SPD, sitzen nebeneinander im Haus der Bundespressekonferenz. Daneben der Ex-Bundestagspräsident von der CDU, Norbert Lammert, und der beinahe Vorsitzende der Christdemokraten, Friedrich Merz. Alle eint die Angst vor der Zukunft Europas. Und den Gegenspieler, der CDU-Chefin, nicht zuletzt die Sorge, dass Ungarns Premier Orbán den Rechtsruck der EU vorantreibt.
Die EVP hat versucht, Orbán eine Brücke zu bauen, die er erkennbar nicht gehen will. Dann ist die Trennung vermutlich unvermeidbar.
Das wird mittlerweile auch in der CSU so gesehen. Lange hatte Horst Seehofer Orbán den Rücken gestärkt, sich demonstrativ mit dem umstrittenen Regierungschef aus Ungarn getroffen. Wer sich Woche für Woche mit Rechtspopulisten trifft, sendet ein klares Signal, urteilt nun Seehofers Nachfolger im Amt des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Und der Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, bedauert die Abkehr von Fidesz.
Mein Ziel ist immer, dafür zu sorgen, dass wir die Rechtsaußenparteien kleiner machen. Und deswegen, ja, macht einem das Sorge, wenn man sieht, wie Rechtsaußenparteien gemeinsam organisieren und wie sie dann auch leider mit Parteien aus der EVP-Familie offensichtlich engere Beziehungen knüpfen.
Dass Orbán den Schulterschluss mit Italiens Lega-Chef Salvini sucht, dass er sich gerade gestern erst mit Österreichs FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Vizekanzler in Wien, getroffen und dabei dem EVP-Spitzenkandidaten Weber die Unterstützung verweigert hat, bringt auch einen anderen Konservativen in Erklärungsnöte, Sebastian Kurz, den Bundeskanzler. Kurz am Morgen im Deutschlandfunk.
Es ist sicherlich nichts, worüber sich jemand in der Europäischen Volkspartei gefreut hat. Ich werde weiterhin Manfred Weber unterstützen.
Die FPÖ ist eine rechte Partei, aber sie steht auf dem Boden des Rechtes, bekräftigt der Kanzler noch. Sozialdemokrat Steinbrück treibt es dennoch um, dass sich die Rechtspopulisten in Europa weiter verbünden.
Wir sehen Europa in der Tat in Gefahr und glauben deshalb auch öffentlich Bürger und Bürger motivieren, wenn nicht auffordern zu dürfen, zu dieser Europawahl zu gehen und nicht diejenigen Kräfte zu wählen dabei, die dieses Europa erkennbar beschädigen wollen.
Eine substanzielle Antwort auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten vermisse ich bis heute, klagt Peer Steinbrück. Und auch Parteifreund Gabriel lässt kein gutes Haar an der Großen Koalition.
Es gibt keine deutsche Gefahr für Europa durch Handeln, sondern durch Nichthandeln.
Sebastian Kurz allerdings will handeln. Kleinere Kommission, schärfere Sanktionen gegen Länder, die Reformen nicht vorantreiben, das fordert er im Deutschlandfunk. Und Brüssel soll alleiniger Sitz des Parlaments werden. Schluss mit dem Pendeln nach Straßburg. Ganz ähnlich hatte auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer argumentiert und damit Frankreichs Präsident Macron enttäuscht und verärgert.
Frank Capellan. Die gute Nachricht zuerst. Die Zahl der Analphabeten ist in Deutschland weiter zurückgegangen. Das hat eine vom Bildungsministerium geförderte Studie ergeben. Die schlechte Nachricht, es sind noch immer Millionen Menschen, die weder richtig lesen und schreiben und damit auch nur bedingt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Manfred Götzke mit den Einzelheiten.
Doch lesen konnte sie schon, als sie die Schule verlassen hat, sagt die 55-jährige Tina Fidan.
Aber ich habe es nicht verstanden, was ich lese. Schreiben, das war so, sagen wir mal, Klasse 5.
Jahrelang ist Fidan im Alter klargekommen, ohne richtig lesen, schreiben und rechnen zu können. Niemandem war das aufgefallen, weder Freunden, Verwandten noch Arbeitskollegen.
Ich hatte meistens Arbeitsstellen, wo ich nicht lesen brauchte oder schreiben. Also zum Wischen, Fußbodenwischen braucht man kein Abitur. Oder beim Einkaufen, da habe ich meine Mutter immer beobachtet und habe alles auswendig gelernt. Sonst kann man ja nicht einkaufen gehen.
Tina Fidan ist mit ihrem Problem nicht allein. 6,2 Millionen Erwachsene sind funktionale Analphabeten. Sie haben zu geringe Lese- und Schreibkompetenzen, um im Job, im Alltag richtig klarzukommen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Grundbildungsstudie Leo, die heute in Berlin vorgestellt wurde. So drastisch die Zahl erscheint, es sei eigentlich eine gute Nachricht, sagt Anke Grothlüschen, Professorin für Grundbildung an der Uni Hamburg und Autorin der Untersuchung.
Das waren vor 8 Jahren noch 7,5 Millionen Erwachsene. Das heißt, der Prozentsatz ist gesunken von 14,5% auf 12,1%. Und das ist statistisch auch signifikant, also aus dem statistischen Rauschen heraus. Ein, wie ich finde, innerhalb von 8 Jahren wirklich ganz bemerkenswertes Ergebnis.
Lange Zeit hatten Politik und Wissenschaft das Problem überhaupt nicht auf dem Schirm. Analphabeten in Deutschland gibt's nicht. Und wenn, dann ein paar hunderttausend vielleicht. Als 2011 erstmals überhaupt offenbar wurde, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, war die Politik schockiert, sagt Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz.
Die erste Leo-Studie 2010-11 hat uns da einfach die Augen geöffnet und hat mich auch ganz persönlich also auch schwer erschüttert. Aber die Bildungspolitik ist danach auch richtig in Bewegung geraten. Und wir sehen ja an den Veränderungen der letzten 9 Jahre, dass der eingeschlagene Weg offensichtlich der richtige ist. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Das bleibt eine dauerhafte Aufgabe.
Dass die Zahlen seitdem so stark zurückgegangen sind, hat zwei Gründe, sagt Bildungsforscherin Anke Grothlüschen.
Wir machen im Wesentlichen die Bevölkerungszusammensetzung dafür verantwortlich, dass wir höhere Schulabschlüsse haben, mit 6 Prozentpunkten mehr Menschen in der Bevölkerung, die einen hohen Schulabschluss haben. Und wir machen die höhere Erwerbsbeteiligung dafür verantwortlich. Das heißt, wenn man im Beruf steht, dann ist man auch Lese- und Schreibanforderungen auch regelmäßig ausgesetzt und erhält seine Kompetenzen. Zumindest verliert man sie nicht so schnell. Man kann ein bisschen gröber formulieren, dass die langfristige Arbeitsmarktpolitik, langfristige Bildungspolitik jetzt auch Effekte zeigen.
Entscheidend ist aber auch, dass seit einigen Jahren überhaupt über das Thema geredet wird. Theresa Hamilton vom Berliner Grundbildungszentrum zum Beispiel sensibilisiert Arbeitgeber und Behörden. Und sie wirbt mit ihren Kollegen für Alphabetisierungskurse.
Deutschlandweit haben wir das Problem, dass das Verhältnis von Menschen, die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, die also theoretisch ein Interesse an diesen Kursen hätten, nur ein Bruchteil davon den Weg in den Kurs findet, immer noch.
Tina Fidan hat vor einigen Jahren einer Freundin von ihrem Problem erzählt. Die hat sie dann in einen Alphabetisierungskurs geschickt, mit ein bisschen Druck.
Aus Berlin waren das Informationen von Manfred Götzke. 2015 und 2016 kamen mehr als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland. Eine gesellschaftliche wie politische Zäsur. Die Behörden waren teilweise überfordert. Später kippte die Willkommenshaltung bei vielen Bürgern in Skepsis bis hin zur offenen Ablehnung. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat jetzt eine Bilanz zum Umgang mit Flucht und Integration in den letzten Jahren hierzulande vorgelegt. Gudula Geuter.
Es waren bewegte Zeiten. Das machen die neuen Sachverständigen schon in der Überschrift über ihren 10-Jahres-Rückblick auf die deutsche Integrations- und Migrationspolitik klar. Gemeint sind nicht nur die Jahre 2015 und 2016. Insgesamt kamen vor allem EU-Bürger nach Deutschland. Deren Integration dürfe über den Fokus auf die Fluchtmigration nicht vergessen werden, mahnen die Wissenschaftler des Sachverständigenrates Integration und Migration in ihrem Jahresgutachten. Die Professoren aus unterschiedlichen Disziplinen verstehen sich als unabhängiges Beratungsgremium, unter anderem für die Politik. Auch sie bilanzieren dann aber in ihrem Rückblick vor allem den Umgang mit dem starken Flüchtlingszuzug, mit eher positivem Ergebnis. Auch der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm findet, es sei ein Ausgleich gelungen zwischen Steuerung von Zuwanderung auf der einen, Humanität auf der anderen Seite.
Natürlich hat Deutschland Restriktionen gemacht, gerade im Bereich des Asylrechts und des Asylzugangs. Aber wenn man daneben anschaut, was Deutschland vor allem im Bereich der Integration macht, im europäischen Vergleich, dann ist es nahezu einzigartig. Da ist Deutschland im europäischen Vergleich ganz einfach exzellent, vorbildlich.
Wobei es da auch um den Vergleich mit Ländern wie Italien geht, wo wenig Integration stattfinde. In Deutschland sei das Bild insgesamt schwarz und weiß, betont der Vorsitzende des Gremiums, der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Bauer, und zählt zur Habenseite.
Die gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation hat sicherlich dazu beigetragen, dass etwa ein Drittel der erwachsenen Personen, die seit 2015 aus den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen nach Deutschland gekommen sind, im Herbst 2018 einen Arbeitsplatz hatte, knapp 370.000 Personen. Damit fassten sie sehr viel schneller auf dem Arbeitsmarkt Fuß als Prognosen auf der Basis vergangener Erfahrungen, auch unsere Prognosen im Übrigen, vorausgesagt haben.
Gleichzeitig wünschen sich die Experten viel mehr Kinder aus Migrantenfamilien in Kitas, viel mehr Betreuungs- oder Halbtagsangebote, um Frauen Spracherwerb oder Ausbildung zu ermöglichen. Bei allem Lob gibt es viele Anregungen oder Kritikpunkte. Rechtsberatung im Asylverfahren sollte unabhängiger sein. Die Bundesregierung sollte überprüfen, ob die restriktive Regelung zum Familiennachzug angesichts insgesamt niedriger Zahlen sinnvoll ist und ob sie eingehalten wird. Nicht nur hier fordert das Gremium den Blick auf die Praxis. So müssten die Botschaften so ausgestattet sein, dass ausreichend Visa vergeben werden könnten. Das erhofft man sich auch für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, über das in dieser Woche der Bundestag berät. Das Projekt begrüßt der Rat, es sei richtig, nicht nur Akademikern, sondern auch beruflich Gebildeten die Einwanderung nach Deutschland zu erleichtern. Allerdings gäbe es fast kein Land mit einem dualen System wie in Deutschland. Thomas Bauer schränkt deshalb ein.
Was wir so ein bisschen bedauern, ist, dass weiterhin grundsätzlich am Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten werden soll. Und der ist unserer Erfahrung nach die zentrale Hürde für die Zuwanderung von Fachkräften.
Mehr Mut hätten sie deshalb der Bundesregierung gewünscht. Wie das Gesetz nun wirkt, hängt nach Ansicht der Experten auch vom Engagement der Wirtschaft ab.
Der Bericht von Gudula Geuter. Noch sind die E-Roller auf deutschen Straßen und Fahrradwegen nicht einmal offiziell zugelassen. Da formiert sich bereits breiter Widerstand gegen die neue mobile Konkurrenz. Vor allem die Idee von Verkehrsminister Andreas Scheuer, langsame Roller auch auf Gehwegen zuzulassen, hat für reichlich Kritik gesorgt. Weshalb Scheuer jetzt selbst auf die Bremse getreten ist, Gehwege, sie sollen tabu bleiben. Alex Krämer.
Elektro-Tretroller, egal wie schnell, sollen auf dem Radweg fahren. Und wenn es keinen gibt, dann auf der Fahrbahn. Das ist die neue Linie. Und damit schwenkt Andreas Scheuer um. Angenehm scheint das dem CSU-Mann nicht zu sein. Denn alles, was aus seinem Ministerium zu hören ist, sind einige Sätze, die er der deutschen Presseagentur diktiert hat.
Mir geht es darum, neue Formen der Fortbewegung so zu ermöglichen, dass sie niemanden gefährden.
Und?
Wir brauchen jetzt im Sommer das Jahr der Länder und nicht erst in der Weihnachtszeit, wenn Schnee liegt.
Hintergrund ist, dass es massiven Widerstand gab gegen Scheuers Vorschlag, langsame E-Scooter, die nicht schneller als 12 km/h fahren können, auf die Bürgersteige zu schicken. Das gefährde Fußgänger massiv, warnten Fußgängerverbände und Versicherungen. Bedenken, denen sich viele Bundesländer angeschlossen haben. Kommende Woche drohte Scheuer eine Abstimmungsniederlage im Bundesrat, die er jetzt abgewendet hat. Runter vom Gehweg, das ist die richtige Entscheidung, sagt Siegfried Brockmann, Chef der Unfallforschung beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Denn dort wäre ja tatsächlich große Gefahr gewesen für Senioren, für Sehbehinderte oder auch für andere Behinderte, die nicht schnell genug ausweichen können. So weit, so gut.
Was aber Scheuer nun stattdessen vorhabe, das sei zum Teil noch offen, so Brockmann. Etwa, ob er weiter unterscheiden will zwischen langsamen Rollern, die bis zu 12 km/h fahren können, und den schnelleren, die 20 km/h schaffen. Brockmann spricht sich dafür aus, die Kategorie langsame Roller schlicht und einfach wegzulassen.
Denn diese langsame Kategorie müsste ja dann auf den Radwegen fahren und dafür ist sie nun wiederum zu langsam.
Das sieht auch der Fahrradclub ADFC so. Er will ebenfalls, dass grundsätzlich alle Elektro-Tretroller 20 fahren können, in etwa so schnell wie Fahrräder, damit sich Radler und Rollerfahrer nicht allzu sehr ins Gehege kommen. Daneben fordert der ADFC mehr Platz auf Radwegen, entsprechende Förderprogramme des Bundesverkehrsministers. Unterstützung kommt von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Jetzt muss er endlich auch eine Offensive machen und in Fahrradwege investieren, denn davon haben wir ja nun mitnichten genug. Und wenn die Fahrradwege jetzt zusätzlich von den Elektrorollern befahren werden, dann heißt das erst recht, sie müssen ausgebaut werden und zwar mit großem Tempo.
Die Bundesländer, die Scheuer mit ihrem Widerstand zum Umsteuern bewegt haben, reagieren am Nachmittag mit Genugtuung. Geht doch, sagt zum Beispiel der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und fügt hinzu, er wolle eben kein Konjunkturprogramm für Unfallchirurgen. Und Al-Wazirs saarländische Kollegin Anke Rehlinger schreibt, jetzt könnten die E-Tretroller schnell zugelassen werden, ohne dass auf dem Gehweg jemand gefährdet werde.
Der Verkehrsminister tritt bei den E-Rollern auf Gehwegen auf die Bremse. Aus Berlin war das der Bericht von Alex Krämer. Die Dieselbetrugsaffäre kostet Volkswagen horrende Summen. Bislang musste der Konzern weltweit rund 30 Milliarden Euro bezahlen. Angesichts solcher Summen fällt die jetzt verhängte Millionenstrafe für Porsche im Zuge der Dieselkrise noch vergleichsweise überschaubar aus. Katja Janssen.
Insgesamt 535 Millionen Euro muss Porsche nun innerhalb der kommenden 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg bezahlen. Grund für das Bußgeld sei eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in der Entwicklungsabteilung des Autobauers, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Erst dadurch sei es möglich geworden, dass bei Porsche Dieselmotoren verbaut wurden, die nicht den Abgasvorgaben entsprochen hätten. Konkret nennt die Staatsanwaltschaft V6 und V8 Motoren, die von Audi produziert und in Porsche-Fahrzeugen verbaut wurden. Das Bußgeld setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der Großteil der Summe wird fällig, weil das Unternehmen wirtschaftliche Vorteile durch die Abgasmanipulation hatte. Ein kleinerer Anteil entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Da Porsche das Bußgeld akzeptiert, ist das Ordnungswidrigkeitenverfahren damit abgeschlossen. Weitere Ermittlungen im Dieselskandal sind damit aber nicht automatisch beendet. Zivilrechtliche Klagen und Strafverfahren laufen weiter. Seit fast 2 Jahren ermitteln die Behörden jetzt gegen Mitarbeiter der Porsche AG. Inzwischen hat der Autobauer sämtliche Dieselmotoren aus dem Programm genommen.
Katja Janssen. Eigentlich sollte US-Außenminister Mike Pompeo heute auch die Bundeskanzlerin treffen. Aber der Termin in Berlin wurde kurzerhand von ihm abgesagt. Warum, ist unklar. Ebenso das alternative Reiseziel des amerikanischen Außenministers. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Auch in Washington wird gerätselt, wohin die ungeplante Reise von Außenminister Mike Pompeo geht. Dass die Absage der Gespräche in Berlin auf Verstimmungen zwischen Deutschland und den USA zurückzuführen sei, gilt in den USA als ausgeschlossen. Die US-Medien berichten, den Journalisten, die Pompeo begleiten, sei gesagt worden, die Reisepläne seien aufgrund dringender Gründe geändert worden. Der Berlin-Besuch werde so bald wie möglich nachgeholt. Der geplante London-Besuch solle nach wie vor stattfinden. Welches Ziel Pompeo nun ansteuert, sei auch den mitreisenden Journalisten nicht gesagt worden. Über den Grund der veränderten Reisepläne und das neue Ziel dürfe man erst berichten, wenn man das neue Reiseziel wieder verlassen habe. Solche Vorschriften erlässt die US-Regierung normalerweise bei Reisen von Regierungsmitgliedern in Krisenregionen. In den US-Medien wird nun aufgrund der jüngsten Eskalation der Spannungen mit Iran vermutet, dass Pompeos Flugzeug unterwegs in den Irak ist. In den vergangenen Tagen gab es Geheimdienstberichte über angebliche Angriffspläne des Iran oder vom Iran unterstützter Milizen gegen US-Einrichtungen im Irak und im Nahen Osten. Auch deshalb wurde der US-Flugzeugträger Lincoln in den Persischen Golf verlegt. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton hatte damit gedroht, dass jeder Angriff gegen US-Einrichtungen auf eine unerbittliche Antwort stoßen werde.
Rätselraten über die Reiseziele von US-Außenminister Mike Pompeo. Das war der Bericht von Martin Ganselmeier. Und damit zur letzten und Station in dieser Sendung nach London. Am Wochenende war die britische Premierministerin bereits auf Oppositionsführer Jeremy Corbyn zugegangen, um einen Kompromiss in Sachen Brexit auszuloten. Heute gab es nun direkte bilaterale Gespräche zwischen Theresa May und Corbyn. Friedbert Meurer in London. Ist denn schon etwas über diese Gespräche bekannt geworden?
Ja, es ist etwas bekannt geworden. Die hohen Erwartungen haben sich nämlich nicht erfüllt. Die beiden Seiten haben sich nicht geeinigt. Theresa May und Jeremy Corbyn waren selbst nicht dabei. Auch das ein Zeichen dafür, dass sie schon wussten, dass heute nicht der Durchbruch kommen wird. Theresa Mays Stellvertreter David Lidington, stellvertretender Premierminister, hat gegenüber der Presse hinterher gesagt, wir brauchen mehr Zeit. Wir werden nicht bis zum 22. Mai eine Einigung finden. 22. Mai ist deswegen wichtig, weil am 23. Mai hier die Europawahlen stattfinden werden. Und seit heute Nachmittag ist damit klar, es wird definitiv Europawahlen in Großbritannien geben. Lidington hat einen neuen Termin genannt, nämlich den 2. Juli. Als neuen Stichtag, man will nach dem 23. Mai versuchen, weiter zu verhandeln mit Labour und mit Jeremy Corbyn, um dann zu versuchen, vor der konstituierenden Sitzung des Europaparlaments eine Einigung zu finden, sodass im Idealfall die britischen, gerade frisch gewählten Abgeordneten sich die Reisespesen nach Brüssel sparen können.
Mhm. Nun hatte ja May eine Mitgliedschaft in der Zollunion nicht mehr ausgeschlossen, zumindest temporär sei das möglich. Ist das ein Angebot, mit dem Labour in irgendeiner Form leben kann?
Labour könnte mit dem Angebot leben, wenn noch etwas dazu käme, nämlich die Zusage, dass es ein zweites Referendum darüber gibt. Diese Zusage kann Theresa May und will Theresa May nicht geben. Deswegen ein Kompromiss, wenn er heute gefunden worden wäre zwischen der Delegation May und der Delegation Corbyn, hätte immer das Problem gehabt, werden denn hinterher genügend Abgeordnete zustimmen? Bei Labour hätte es eine Rebellion gegeben, vermutlich zwei Drittel der Fraktion hätten sich ihrem Chef Jeremy Corbyn verweigert. Vielleicht ist man auch zu der Einsicht gekommen, es ist noch zu früh. Es hätte einfach nicht eine genügende Anzahl von Abgeordneten gegeben, die einen solchen Kompromiss im Unterhaus gebilligt hätten.
Das heißt aber, man setzt jetzt eben auf Zeit, dass selbst auch einige Kritiker vielleicht noch umfallen.
Man will erstmal abwarten, wie jetzt die Europawahlen ausgehen. Theresa May hofft vielleicht, dass sie doch noch mit einem blauen Auge davonkommt. Es könnte aber für sie auch ganz anders kommen. Wenn sie ein Desaster erlebt und Nigel Farage klar stärkste Partei wird mit seiner Brexit-Partei, dann wird es für sie sehr eng werden. Sie ist vielleicht in diesem Moment zusammen im Gespräch mit Graham Brady, dem Vorsitzenden des sogenannten Hinterbänklers-Komitees. Der Konservativen klingt als, dieser Club ist sehr einflussreich, das ist mehr als die halbe Fraktion. und Graham Brady sollen angeblich von Theresa May heute fordern, einen definitiven Zeitplan, wann sie zurücktreten will. Also das mit dem Zeit-auf-Zeit-Spielen, das könnte sich schon bald in den nächsten Wochen für Theresa May erledigt haben.
Aber kurz noch, ist zu erwarten, dass es bald einen konkreten Rücktrittstermin von May geben könnte?
Ich glaube, dass es den heute nicht gibt. Es wird irgendeine Formel geben, inwieweit Theresa May bereit ist, den Staffelstab zu übergeben. Ich glaube aber, vor dem 23. Mai der Europawahl wird es keine Entscheidung geben. Danach vielleicht sehr schnell.
Informationen waren das von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer. Besten Dank nach London. Und das war's von den Informationen am Abend. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk, unter anderem zur Wiederholung der Kommunalwahlen in Istanbul. Und ich danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.